Bretter und Knospen. Krieg, Flucht, Oldenburg, 1939 bis 1948. Nein ist ja und ja ist nein. Ich gehe vorwärts, werde müde, muss ein Stück zurückgehen. Eine Vorwärtsbewegung ist immer eine Schleife, 6 nach vorn, 3 zurück. Das Zurückgehen braucht man, um zu wissen, wo man hin will. Nicht anders ist es mit der Vergangenheit. Man kann sie nicht hinter sich lassen. Man braucht sie, um zu verstehen, wo man sich heute befindet. Ich bin früh heimatlos gemacht worden. Heimat ist weg. Ich bin nach 1945 nie wieder dort gewesen. Das habe ich mir völlig untersagt. Obwohl ich noch eine genaue räumliche Vorstellung von der Stadt habe, der Bahnhof, die Straßen, die zu den Ländereien führten, das könnte ich alles noch genau beschreiben. Ich weiß auch, dass es den Friedhof noch gibt. Aber dahin zurückzukehren, das würde zu weit gehen. Da würde sich alles wieder verschieben, was ich für mich als Antwort darauf gefunden habe. Ich habe meine Spuren an anderen Orten verteilt. Ob das Bremen, Hannover, Frankfurt, München, Bonn oder Düsseldorf ist, an diesen Orten habe ich überall etwas untergebracht. In den 1990er Jahren habe ich auf den Seelower Höhen Bäume gepflanzt und bei Goschika an der Oder einen Europawald angelegt. Dort in der Nähe haben die Russen im Januar 1945 nochmal ein paar tausend junge polnische Männer eingesammelt. »Kommt, ihr müsst mithelfen bei der Befreiung«, haben sie gesagt, und haben sie dann als Versuchskaninchen in die deutschen Stellungen reingejagt. Innerhalb von 2 Tagen sind 3000 Menschen abgeschlachtet worden. Auf dem Friedhof, wo diese Männer liegen, habe ich irgendwann still und ganz für mich 2 Bäumchen gepflanzt. Man konnte es sehen und spüren, wie es von 1939 an jedes Jahr kälter wurde. Ein schier unendlicher Winter. Diese und jene waren nicht mehr da. Ich ging nicht mehr in die Schule. Man hatte auch als Kind andere Dinge zu tun, nicht nur mit dem Opa in den Wald, sondern auch zusehen, dass der Herd befeuert wurde oder raus aufs Feld, da helfen. Trotzdem ging es uns, im Verhältnis zu vielen, die wir nur am Rande wahrgenommen haben, eine Weile noch ganz gut. Ich kann mich aber erinnern, so ab 1942-43, da gab es morgens nichts mehr als heißes Wasser. In das wurde altes Brot und ein bisschen Fett reingemacht. Da schwammen dann die Kullern vom Fett auf dem Wasser. Ich weiß noch, wie man da im Teller rumgerührt hat, aber es nützte ja nichts. Und zumindest war noch Brot da und heißes Wasser und dieses Stückchen Talg. Es gibt andere Erinnerungen, die ich nicht zulassen will. Weg damit. Hat man schon dutzende Male gehört, ist nichts Besonderes. Im Januar 1945 kam es dann zu der Entscheidung, alleine wegzugehen. Und die Empfehlung vom Opa war richtig. Steig in den Zug in Richtung Westen ein, hat er gesagt. In Richtung Osten läuft nichts mehr. Es kann euch passieren, dass ihr auf der Strecke liegen bleibt. Er selbst ist da liegen geblieben und hat sein Lazarett aufgebaut. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Wir fuhren 12 Tage bis ins Oldenburger Land. Dort hat uns ein Bauer eingesammelt, mit einem Holzwagen mit Stroh drauf. Die Bauern haben sich die jungen Männer zum Arbeiten ausgesucht. Der Krieg lief ja noch, und es dauerte nicht lange, da hörte man auch auf dem Lande das Geballer. Wir hatten uns in einem Keller auf dem Bauernhof versteckt. Aber ich roch, dass es brannte, und da bin ich rausgerannt und habe losgeschrien, dass die anderen auch den Arsch heben. Als ich gerade die Tiere rausgetrieben hatte, kam plötzlich ein großer Soldat mit seiner Maschinenpistole. Er griff in seine Tasche und gab mir ein paar Tafeln Schokolade. Kurz davor hatte mir ein Baum das Leben gerettet. Als mal wieder um uns herum geschossen wurde, ging ich hinter einem Baum in Deckung. Eine Granate schlug direkt in den Baum ein, hinter dem ich stand. Der Baum hat alles abgehalten. Ich kam mit einem Kratzer davon. Ich bin noch oft zu diesem beschädigten Baum zurückgekehrt, habe ihn fotografiert und gezeichnet. Was lernt man aus solchen Erlebnissen? Einerseits war ich als Kind mit dem Opa mit dem Handwagen in den Wald gegangen und musste dort verschiedene Wurzeln ausgraben. Aus manchen hat er Körbe geflochten, andere hat er klein geschnitten für seine Medikamente. Du darfst die Wurzeln aus der Erde nehmen, aber du musst vorsichtig sein, damit der Baum am Leben bleibt, hat er erklärt. Stopp, sagte er manchmal, das reicht, nicht mehr. Andererseits gibt es Momente, da hilft der Baum, dir am Leben zu bleiben. Ich bin aus reinem Instinkt hinter ihm in Deckung gegangen. In solchen Situationen reagiert man wie ein Tier. Und nichts anderes sind wir letztlich. Ich habe die Komplexität unserer Beziehung sehr früh erahnt, diese Vielschichtigkeit des Gebens und Nehmens. An einem Baum sind nicht nur Äpfel oder Blüten dran, sondern ein Baum bietet uns auch Schutz. Sonst würden wir aus den Bäumen nicht Bretter machen und aus den Brettern nicht unsere Hütten und Häuser bauen. Und auch die Kiste, in der man uns zum Friedhof trägt, ist meistens aus Holz. Deswegen habe ich es später so formuliert. Der Baum sind wir. Wir sind der Baum. Wir sind nicht vom Internet abhängig und nicht vom Discounter. Es war Mitte April 1945, als die Alliierten durchgerückt sind. Man hat schon mitbekommen, dass der Krieg zu Ende ist. Das kam nicht bei allen gut an. Manche haben immer noch geglaubt, da geht noch was. Die Erleichterung über das Kriegsende war ohnehin nur begrenzt. Wie geht es denn jetzt weiter, hat man sich gefragt. Die jungen Frauen waren gefragt. Die haben die Bauern sich gleich abgegriffen. Aber als Junge hattest du keine große Chance, irgendwo auf einem Hof unterzukommen. Obwohl, einmal hat mich eine mitgenommen zu einer Tanzveranstaltung und wir haben in der Kutsche rumgeknutscht. Das war eine Bauerstochter, die sich nach einem Ehemann umgeguckt hat. Ich musste dem Bauern beim Mähen helfen und auch beim Hinstellen der Garben. Übers Wochenende sollte das trocknen. Ich hatte mir vorgenommen, am Sonntag wollte ich das, was ich aufgestellt hatte, zeichnen. Ich habe mir einen Winkel ausgesucht, wie Cézanne. Habe gezeichnet, geguckt, geguckt, gezeichnet. Dann war das Bild fertig. Aber irgendwie war ich nicht zufrieden. Ich bin noch mal näher rangegangen und sah, dass unter den Garben die Mäuse hopsten. Da habe ich wütend das Blatt zerrissen. Ich hätte natürlich tricksen und die Mäuse noch nachträglich reinzeichnen können, aber das wollte ich nicht. Ich hatte mich derart auf die formale Ebene konzentriert, dass ich das Leben und den Geruch der Erde gar nicht wahrgenommen hatte. Also war ich genauso schlecht wie der Typ mit seinen Postkarten. Wenn ich im Wald beim Fällen helfen musste und die Zweige abmachen sollte, da habe ich immer gezögert. Der Bauer bemerkte das und hat mich zu einem Tischler in die Lehre geschickt. Das muss im Herbst 1945 gewesen sein. Dort beim Tischler musste ich außerdem den Stall sauber halten, die Tiere füttern und im Garten den Tabak ernten. Da war die Alte hinterher. Dafür hat sie mir ab und zu ein Stück Brot gegeben mit Honig drauf. Das gab es dann nachmittags mal extra. Die Werkstatt war überschaubar. Wir haben alles gemacht. Stühle repariert, Särge gebaut, Balken für Ställe und Dachstühle. Schneller gab es sich, dass ich ein bisschen rumgespielt habe, mal was an die Balken rangeschnitzt oder Intarsien gemacht habe. Ich habe auch kleine Tiere aus Holz geschnitzt. Das war eigentlich nur die Fortsetzung meiner Püppchen. Aber auch die Erinnerung an den Opa und wie er geholfen hat, die Tiere auf die Welt zu bringen. Diese grundprägenden Bilder habe ich 1945, nach dem Bruch, wieder aufgegriffen. Was er lebend herausgeholt hatte, habe ich nun geschnitzt. Und ich hätte ihm das gern vergleichend daneben gestellt. Der Tischler hatte eine Tochter, ungefähr so alt wie ich, und hat darauf spekuliert, dass ich die heirate. Ich musste zu einem Kursus gehen, zusammen mit der Tochter, tanzen lernen. Das hat die Alte sogar bezahlt. Dann kam der Abschlussball. Aber ich wollte keines der Mädchen auffordern. Die gefielen mir alle nicht. Die hatten alle solche Pfannkuchengesichter. Die Tochter vom Tischler hatte auch einen Hund, der schiss überall hin. Trotzdem habe ich ihr mal einen Hund geschnitzt. Sie nahm die Holzfigur und hat sie dem Hund hingeworfen. »Hier, das sollst du sein«, hat sie gesagt. Das war unmittelbar nach der Tanzveranstaltung. Damit war die Sache für mich endgültig erledigt. Es gab noch einen anderen Grund für die Schnitzereien. Den Bauern gefielen die Figuren, und ich spekulierte darauf, dadurch ein paar Kartoffeln oder Äpfel extra zu bekommen. 1945 bis 1948 waren nochmal drei extrem harte Jahre. Zum Glück hatte ich schnell die richtige Währung in der Tasche. Einerseits die Kunst, aber vor allem Tabak. Da ich bei meinem Lehrmeister die Tabakpflanzen gießen, harken und pflegen musste, konnte ich immer ein paar abzweigen. Diesen Tabak habe ich eingetauscht gegen englischen. Natürlich mit ein bisschen Verlust, aber damit hatte man gleich ein noch besseres Zahlungsmittel in der Tasche. Es wurde auch schon wieder Schnaps gebrannt. Alkohol war offiziell nicht zu bekommen, deshalb wurden privat die Zuckerrüben gegoren. Das lief in der Werkstatt so nebenher. Mich hatte Alkohol nie interessiert. Allein schon den Geruch fand ich unangenehm. Vermutlich hatte ich als Kind bereits wahrgenommen, wie manche Männer hinterher rumtorkelten. Aber Genussmittel sind in solchen Zeiten nun mal die stabilste Währung, bedeutender als alles andere. Woher kommt das? Für die an der Front gab es auch Zigaretten und gerade in der Endphase des Krieges auch Alkohol. Das diente alles dem Prozess der Selbstzerstörung, damit sie freiwillig ins Maschinengewehrfeuer hineinlaufen. Kurz vor Ende der Lehre, 1947, bin ich wieder nach Berlin gefahren. Wieder mit der Bahn. Diesmal war es ein bisschen umständlich, dorthin zu kommen. 3 Tage bin ich geblieben. Mich interessierte, was übrig geblieben ist. Und was kann man erfahren über die Stadt? Nur durch Sehen. Wieder kam ich am Anhalter Bahnhof an. Da war alles ganz gepflegt, wie heute nicht mal der Bahnhof Zoo. Ich habe nicht mal wahrgenommen, dass oben im Dach ein großes Loch drin war. Zunächst bin ich dort in der Umgebung rumgelaufen. Dann von da aus zum Potsdamer Platz. Dabei habe ich mich ein bisschen verlaufen. Mein Plan war, ich will sehen, wo der Krieg zu Ende gegangen ist. Die Bombentrichter. Aber die gab es nicht mehr. Die Menschen waren schon wieder mit ihren Karotten zugange, versuchten sich mit Gemüseanbau. Ich saß im Park am Reichstag zwischen den Büschen und Bäumen auf einer Bank. Ich hatte keine Adresse, keinen Führer. Tante Martha war nicht mehr. Und auf der Terrasse der weitgehend zerstörten Krolloper, wo ab 1933 das Scheinparlament der Nazis getagt hatte, saßen die Leute und kippten sich einen rein. Kneipiers schenkten Bier aus, einer spielte Ziehharmonika, manche Gäste tanzten. So ein makaberer Ort, dachte ich. Ich bin schnell weitergegangen. Ich habe dann noch das sowjetische Ehrenmal im Tiergarten gesehen und mir die Frage gestellt, wo ist denn das Denkmal für die anderen? Es gab noch kein Denkmal für die Juden, auch sonst nichts. Wo haben sie die Toten verscharrt? Irgendwo habe ich später einen Friedhof entdeckt. Das könnte in der Invalidenstraße gewesen sein. Ich musste sehen, wie ich alleine zurechtkam. Am Bahnhof Zoo habe ich mir einen S-Bahn-Plan besorgt. Das war nicht so in der verschwenderischen Art wie heute, alles umsonst zu mitnehmen, sondern das war der Arbeitsplan einer Schaffnerin, mit Notizen drauf und schon ziemlich abgegriffen. Sie wollte ihn mir auch erst nicht geben. Ich habe ihn ihr regelrecht abgeschwatzt. Das letzte Lockmittel war eine Zigarette. Ich musste ihr und ihrem Kollegen welche geben, insgesamt 2 oder 3. Das war ein sehr teurer Plan. Aber ich wollte unbedingt einen haben. Gar nicht, um zu wissen, wo was liegt, sondern um zu verstehen, wie die zentralen Verbindungen verlaufen, die U-Bahn- und S-Bahn-Strecken. Wie strukturiert sich eine Stadt? Welche Rolle spielt der Fluss? Und wo verlaufen die Abgrenzungen, die Mauern? Die Ringbahn hat mich sehr beeindruckt. Und auch die Stadtbahn, die ein Stück entlang der Route der historischen Stadtmauer fährt. Jedes System hat Mauern. Selbst die Natur kennt Abgrenzungen. Ich habe das später in den Anhaltergärten oft beobachten können, wenn die Rotkehlchen gebrütet haben. Nachdem die Kleinen aus dem Nest gehüpft sind, hat die Mutter sie vom Nest weggelockt, jeden einzeln, und zwar sehr weit weg. Das verläuft jedes Jahr sehr dramatisch. Die Mutter sichert damit den Bereich, der ihr als Lebensraum zum Brüten ausreicht. Sie muss dafür den ausgewachsenen Nachwuchs wiederum sofort in einen anderen Lebensraum bringen. Er darf und kann nicht in ihrem Gebiet bleiben. Und was ich auch beobachtet habe, dass die Tonalität artgleicher Vögel in Spandau eine andere ist als im Tiergarten. Das ist ja mittlerweile auch erwiesen, dass die da anders zwitschern als ein paar Meter weiter. Der eigene Lebensraum wird mit einer akustischen Mauer begrenzt. Man merkte 1947 in Berlin schon noch den Mangel, aber das war nicht so bedeutend für mich, das hatte ich alles schon gesehen. Später in Hildesheim fiel mir die Zerstörung viel extremer auf. Stattdessen habe ich wieder nach den Häusern an der S-Bahn geguckt. Ich wollte mir immer noch beweisen, dass es Häuser gibt, an denen direkt der Zug anhalten kann. Ich war 17 Jahre alt, aber die Idee hat mich immer noch beschäftigt. Also habe ich die 20-Pfennig-Fahrt mit der S-Bahn gemacht und bin einfach länger im Zug geblieben. Diese wunderbare Strecke nach Wannsee raus, wo der Zug 6 oder 7 Minuten lang nicht hält. Am S-Bahnhof Tiergarten kam ich auch vorbei. Einmal auf dem Hinweg, einmal auf dem Rückweg. Da bin ich ausgestiegen und habe mir das Haus in der Josef-Heiden-Straße angeguckt, das direkt an den Gleisen steht. Es war bewohnt, obwohl es im Krieg auch was abbekommen hatte. Später habe ich es immer wieder angeschaut. Auch als mich Walter Zibbel, der Intendant vom Hildesheimer Theater, öfter mitgenommen hat nach Berlin. Auszug aus Ben Wagen, nenn mich nicht Künstler. Aufgezeichnet von Astrid Herbold. CH. Links Verlag, Berlin 2015.